Egal, wo du hinkommst. Alles ist immer First Class, alles ist immer super. Und dann kommst du zurück nach Hause und schreibst eine Mathe-Klausur.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Disco 80. Und wir haben heute wieder einen unserer Helden aus der Jugend da, von Christian und mir. Das erste Album von ihnen, Voices and Images, das lief bei mir rauf und runter. Das zweite, Message of Silence, auch. Und nachfolgend waren dann auch noch einige ganz tolle Sachen dabei. Und dann später mit Mein ging es auch nochmal sehr, sehr spannend und sehr gut weiter. Und genau deswegen haben wir heute hier den Markus Mein, den Sänger von Camouflage. Hallo Markus.
Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Bin sehr gespannt, was auf mich einbricht.
Und wir erstmal.
Wie alle unsere Gäste fangen wir erstmal an, dass du dich vorstellst, indem du über dich zwei Wahrheiten und eine Lüge erzählst. Und hinterher lösen wir das dann auf am Ende des Podcasts.
Okay.
Dann Bühne frei für dich, Markus.
Also, ich heiße Markus Mein. Ich bin 56 Jahre alt, geboren in Pforzheim, aufgewachsen in Bietigheim-Bissingen. Ich habe früher in einem 18-stöckigen Hochhaus gewohnt und habe dort auch einen Freund kennengelernt, Martin Kehling. Und der Martin, der ist das frühere vierte Mitglied von Camouflage. Den Olli und den Heiko habe ich mit 12 im Ritterzeltlager Ollendorf bei der CVJM kennengelernt. Ich muss dazu sagen, dass ich aus sehr, 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 sehr einfachen Verhältnissen komme und nie im Urlaub war, bis ich erwachsen war, also Deutschland nicht verlassen habe. Das heißt, in den Ferien war ich dann immer in Bietigheim in der Stadtwanderholung. Und da kannst du aber nur hin, bis du 12 bist und danach musst du woanders hin. Also war dann der nächste Urlaub in Anführungsstrichen, war dann mit der christlichen Vereinigung junger Männer im Ritterzeltlager in Aulendorf. Und dort in diesem Zelt, in dem ich da war, war der Heiko Meile und der Oliver Kreisig. Und so haben wir uns damals kennengelernt. Ja, und das war eine lustige Zeit.
Gehört das jetzt noch zu den Lügen und Wahrheiten?
Oder? Nein, das ist mein Leben. Du hast ja gesagt, ich soll was über mich erzählen.
Ja, gut, okay.
Ich habe dann irgendwann, bin ich aufs Gymnasium gegangen. Und jetzt kommen wir zu unseren Punkten, ja?
Ja,
weil mein ursprünglicher Lebensplan war, mich nach dem Abitur 15 Jahre zu verpflichten bei der Bundeswehr, weil ich Kampfpilot werden wollte. Das war mein absoluter Traum. Die nächste Geschichte ist, dass bei mir an der Schule, am Gymnasium, wurde, als ich Abitur gemacht habe, zum ersten Mal ein Sportleistungskurs angeboten. Das heißt, ich habe ein Sportabitur gemacht mit Schwerpunkt Leichtathletik. Und mein 100-Meter-Lauf war der schnellste 100-Meter-Lauf in ganz Baden-Württemberg zu diesem Abitursjahr. Mhm. Die dritte Geschichte ist, ich habe vor 16 Jahren aufgehört zu rauchen. Aber ab und zu rauche ich gern mal einen Joint zum Runterkommen. Das waren meine drei Geschichten.
Am Ende des Podcasts werden wir erfahren, was da stimmt. Also Joint, Kampfpilot oder schnellster 100-Meter-Lauf aller Abiturienten in Baden-Württemberg.
Übrigens, geht auch alles drei zusammen.
Das stimmt.
Ich weiß nicht, ob Joint und Kampfpilot so kompatibel sind, wir werden sehen.
Ihr habt ja eine ganz wilde und verrückte Zeit erlebt. Kannst du mal ganz kurz erzählen, wie das mit eurem ersten Album losging? Weil ihr habt ja direkt mit dem ersten Album auch eine relativ große Schallplattenfirma gefunden. Und das ging ja dann auch in ganz großen Schritten quasi mit dem ersten Album schon in Richtung Hit, 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 würde ich sagen, oder?
Also die große Plattenfirma, die kam nicht mit dem ersten Album. Die große Plattenfirma, die kam mit der ersten Single. Weil wir waren im Studio und dort tauchte eine Frau auf, die Karin Wirtmann. Und die war auf der Suche nach einer Band, die sie gehört hatte und die sie gerne managen wollte oder was auch immer. Und die Band war aber schon vergeben. Sie hatte einen Musikverlag und war Management und Promoterin und sie wollte sich halt um die Band kümmern und dann meinte eben die Plattenfirma Westside damals. Nee, die Band ist vergeben, aber wir haben hier eine neue Band, die heißen Camouflage und mit denen nehmen wir gerade die erste Single auf. Und dann haben sie ihr Great Command vorgespielt und dann war sie ganz hin und weg. Hat sie gemeint, ja, das ist ja der Wahnsinn und das müsste man groß machen. Mhm. Da müsste man gucken, dass man einen großen Vertrieb findet, der richtig Geld reinsteckt und geiles Video und hast du nicht gesehen. Dann haben die gemeint, ja, das ist eine gute Idee, mach mal. Und dann ist sie losgezogen und hat eine Plattenfirma gesucht. Mhm. Und dann hat sie eine Plattenfirma gefunden, die Metronom in Hamburg. Und die Metronom hat dann quasi auf den richtigen Moment gewartet, um das zu veröffentlichen. Und das zog sich ja über ein Jahr hin. Das war für uns der totale Albtraum. Wir haben die Single 86 aufgenommen, waren 86 im Studio. Und im September, am 14. September 87 ist das Ding ja erst erschienen. Mhm. Also für uns war das die Hölle.
Was habt ihr in der Zeit gemacht? Habt ihr zu Hause gesessen, Däumchen gedreht und gebetet? Oder?
So, wir haben zwei Videos gedreht in der Zeit für die Nummer. Wir haben eine große Fotosession gehabt. Und ansonsten haben wir einfach gewartet. Und es war so zermürbend, dass wir irgendwann gesagt haben, Jungs, ganz ehrlich, wenn das Ding nicht bald rauskommt, dann haben wir keinen Bock mehr. Dann spielen wir lieber wieder im Jugendhaus in Bietigheim, als noch länger zu warten. Wir wollen es nicht. Das geht nicht. Und dann kam irgendwann der rettende Anruf, ja, pass auf, wir haben eine Fernsehsendung in der ARD, sonntags früh um 11 Uhr. Mhm. Die heißt Spruchreif und die ist am 14. September live und da wollen wir das Ding präsentieren. Und die Woche drauf wird es veröffentlicht. Mhm. Und so ist es dann auch passiert. Ne? Wir haben dann diesen Fernsehauftritt gehabt und dann musste ich auch noch, was der totale Horror war, musste ich in der Sendung in eine Talkrunde.
Um Gottes Willen.
Dein erster Fernsehauftritt, ja. Und dann musste auch noch in eine Talkrunde und die handelte davon, dass ein Typ leere Kassetten verschickt hat, mhm. also Kassetten ohne Aufnahme, ja. unbespielte Kassetten mhm. von der Band Empty Rooms an die Plattenfirma und hat nur Absagen gekriegt, dass die Musik nicht zum Repertoire der Plattenfirma passt und tut uns leid und was weiß ich was. Und dann war der Olli Hellwig da, unser A&R mhm. von der Metronom. Und der dann quasi als Vertreter der Plattenindustrie hat dann quasi Rede und Antwort gestanden. Er hat auch eine Absage geschickt damals, der Olli.
Wie peinlich.
Lustigerweise. Ja, geil. Und dann sollte ich dann als Künstler da auch noch meine Meinung, oh, das war Horror. Oh, das ja. war der totale Horror. Aber die Woche drauf haben wir wahnsinnig viele Platten verkauft. Mhm. Also das Ding ging echt durch die Decke. Und dann ist es, glaube ich, auf 13 in die Charts. Das war echt der Wahnsinn. So fing das an. Und dann waren wir ab Januar 87 im Studio, um das Album aufzunehmen. Ne? Das Album ist dann auch erschienen bei Westside und Metronom war nur der Vertrieb. Mhm. Und dann ist Folgendes passiert. Westside hat uns keine Lizenzen gezahlt. Denn Geld verdirbt den Charakter des Musikers.
Richtig.
Die haben sich lieber ein Studio gekauft und einen Porsche.
Das war aus ihrer Sicht auch ganz schlau eigentlich, oder?
Ja. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben das nicht mal gemerkt, weil wir unser Geld mit der GEMA verdient haben. Und irgendwann ist uns mal aufgefallen, wir haben noch gar keine Abrechnung gekriegt. Dann haben wir bei der Plattenfirma angerufen und gesagt, sag mal, wie sieht's denn aus? Wir müssen doch irgendwann mal eine Abrechnung kriegen. Ja, wir sind gerade dabei.
Scheck ist in der Post, ja, den Spruch kennen wir auch alle zu Genüge.
Genau, ist quasi in der Post, wir sind dabei. Und das hat sich ewig hingezogen, ewig. Mhm. Es war unfassbar. Und dann kam eine handschriftliche Abrechnung.
Nein.
Also diese ganzen Zahlen waren mit Kugelschreiber und Lineal auf Blätter gemalt und dann waren da die Verkaufszahlen. Und dann haben wir gesagt, also sag mal, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Und dann hat die Metronom gesagt, passt auf, Jungs, wir machen folgenden Deal. Wir zahlen der Band die Lizenzen, die ihr denen schuldet. Mhm. Und dafür kriegen wir die Rechte. Und ihr kriegt einen Override von 2%, keine Ahnung, für die nächsten beiden Alben. Und dann haben die zum Glück gesagt, ja.
Sonst hättet ihr wahrscheinlich bis heute kein Geld gesehen.
Ja. Mhm. Aber es ist nach wie vor so, dass die damals verpflichtet gewesen wären, ab 100.000 Tonträgern uns 3% mehr zu zahlen. Und das haben sie bis heute nicht gemacht. Und wir haben es nicht gemerkt. Und das Schlimme ist, dass unser Management nicht mal gemerkt hat. Weißt du, also du als Künstler, da kommst du nicht drauf. Du gehst nicht her und liest nochmal den Vertrag quer und dann, was wäre jetzt hier, weißt du, so abgewichst bist du nicht mit 20. Das funktioniert nicht. Aber unser Management hat es halt auch nicht gemerkt und das ist schon richtig
kacke. Oh ja, Oh ja, wenn du keinen anderen Job hast, außer Verträge zu lesen und zu verstehen.
Also wir haben da ganz schön viel Lehrgeld gelassen. Das war schlimm.
Und ihr habt das erste Album ja in Darmstadt aufgenommen beim Axel Henninger im Studio.
Ja.
Weil uns eben die Produktion von der Voices and Images so gut fand, war ich mit meiner Band dann No Comment auch dort. Wir haben es dann einen Song bei ihm aufgenommen. Der hat
Wie hieß die Band?
No Comment. War auch so eine Synthpop-Band. Okay. Und muss man nicht kennen.
No Comment.
Genau. Und wie war das? Ihr habt bei ihm dann ja nur noch die erste Single vom zweiten Album gemacht, Love is a Shield, aber dann das Album nicht mehr. Lag das auch an Westside oder woran lag das dann?
Nein, das lag daran, dass wir was Neues ausprobieren wollten.
Ja.
Also wir haben Love is a Shield gemacht und ich glaube noch Feeling Down. Also wir haben Demos gemacht bei Axel zur Findung der ersten Single vom zweiten Album. Und die Metronom hatte dann die Idee, dass wir eben in ein anderes Tonstudio gehen für das zweite Album. Und dann kam sie dann irgendwann mit dem Dan Laxmann um die Ecke. Und dann sind wir zu Dan ins Studio und der hat dann noch einen Freund dazu geholt, der dann unsere Texte nochmal korrigiert hat. Und da haben wir halt festgestellt, dass wir bei Love is a Shield einen Textfehler drin haben. Und deswegen haben wir das dann in Belgien nochmal neu aufgenommen.
Wie war der Textfehler? Weißt du das noch?
Love is a baby in your mother's arms. Love is your breath, which takes me warm. Und das heißt ja, which makes me warm.
Ja.
Das waren immer so Worte, weißt du, die dann eigentlich nicht so wirklich Sinn machten. Und er hat das dann korrigiert. Und dann haben wir eben diese Phrasen dann nochmal neu aufgenommen, letztendlich. Deswegen gibt es halt auch zwei Versionen von dem Song.
Genau, Single und Album, ne? Ist eine andere Version, ne?
Genau, die Single ist eine andere Version als die Albumversion. Weil auf dem Album ist dann diese korrigierte Fassung drauf. Und die Single und Maxi und alles und Video und so, das ist eben die alte Version.
Der Dan Laxmann, der war ja früher bei Telex gewesen.
Genau.
Die habt ihr gekannt, die Band vorher? Oder war das eure Entscheidung oder hat die Plattenfirma?
Der Heiko hat die gekannt, ich habe sie nicht gekannt, aber Heiko hat sie gekannt. Und der Michel Murs, das ist ja der Sänger von Telex, der hat ja für uns dann auch den Text übersetzt von Les Rues. Und hat den ja auch gesprochen auf dem Album. Nous marchons dans les rues sans trouver ni dégâts. Und ich habe hier, Jungs, das kann man dann später auf dem Podcast nicht sehen, aber der Michel ist Künstler und ich habe auf seiner ersten Vernissage folgendes Bild gekauft.
Cool.
Oh, cool, ja. Schön. Ja,
das sind vier einzelne Bilder,
ja,
die man dann eben so zusammenhängt. Also kannst du näher oder weiter auseinander machen.
Mega. Aber nochmal ganz kurz zurück, die Zeit des ersten Albums, weil das ging ja dann auch relativ schnell für euch von 0 auf 100 quasi, ne? Nachdem dann die Veröffentlichungsprobleme gelöst waren. Hast du noch so Erinnerungen an die Zeit?
Ja, ich war ja damals in der Oberstufe. Ich habe ja im Mai 87 Abitur geschrieben. Das heißt, ich war in der 13. Klasse. Und war 2 bis 3 Tage die Woche nicht da, weil ich halt Fernsehauftritte hatte in Frankreich, in weiß der Geier wo überall. Ne? Also das war, ich hatte eine Sondergenehmigung von der Schulleitung oder besser gesagt vom Kultusministerium, dass ich dann eben nicht in der Schule bin. Die Zeit war völlig verrückt.
Das kann ich mir vorstellen.
Das Gymnasium, an dem ich war, in Bietigheim, das hatte 2.500 Schüler.
Ja.
Das war extrem anonym. Ne, und dann bist du halt, wenn du in der Schule bist, bist du halt irgendeine Nummer.
Ja.
Und die anderen Tage, da blasen sie dir Puderzucker in den Hintern, weißt du? Und hier und da und bist der Star und was weiß ich was. Ja, das war schon völlig verrückt. Und das halt für uns drei, wir sind ja ganz normale Typen, also die aus ganz einfachen Verhältnissen kommen. Das war eine völlig andere Welt. Dann lief die Musik halt ständig im Radio. Jeder hat dich erkannt. Also du konntest, wenn du auf die Straße gegangen bist, konntest du nicht mal in Ruhe einen Döner essen oder so. Weil die Leute dich umrundet haben und Autogramme und was weiß ich was. Die Fans haben bei mir vorm Haus gezeltet und boah, das war...
Aber
das war echt viel.
Unterm Strich ist es ja so, dass das eigentlich ja das ist, was wir uns alle wünschen. Hast du jetzt so eben nach... hinein den Eindruck, dass du das genießen konntest damals oder hat dich das getroffen wie der Blitz beim Kacken?
Natürlich kannst du das auf eine gewisse Art und Weise genießen, nur irgendwann ist es zu viel. Irgendwann stehst du echt da mit deinem Döner in der Hand, um das Bild mal zu behalten und sagst, Jungs, kann ich mal einfach kurz meinen Döner essen? Bitte. Es ist alles, was ich gerade will. Ich gebe euch danach Autogramme, aber jetzt gerade möchte ich einfach nur meinen Döner essen. Oder dieser Telefonterror. Ja, dass die Leute den ganzen Tag bei mir, bei meiner Mutter angerufen haben. Mhm. Also das war, ja, das war echt verrückt. Das war schon verrückt. Und das, es gab schon Tage, wo es keinen Spaß gemacht hat. Aber natürlich ist es rückblickend das größte Erlebnis, das man je hatte. Also bevor man Kinder bekommt, war das schon das größte Erlebnis, das man hatte. Also das war schon geil.
Du solltest das mal, wenn du das noch nicht getan hast, mal manifestieren, weil das sind, glaube ich, so Erfahrungen, die man ja auch nur einmal im Leben macht. Und ich glaube, du solltest das mal aufschreiben.
Ja, das müsste ich dann eher mit Heiko und Olli zusammen aufschreiben, weil ich schon wieder ganz viel vergessen habe. Ich bin da ganz schlecht. Ich sage das deshalb, weil ich habe das schon oft gehabt. Da erzählt dann der Olli oder der Heiko irgendwas. Weißt du noch, damals in New York, ne, als wir das erste Mal bei Atlantic Records waren. Und dann waren wir in Soho und haben dies und jenes nicht so. Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Also viele Sachen sind bei mir einfach auch weg. Das ist ganz komisch. Und andere Sachen, die sind so eingebrannt, das ist völlig verrückt. Also, und gerade diese Erfahrung zum Beispiel auch. Amerika. Ja, also das erste Mal in Amerika. Und dann läufst du bei Warner Brothers, ja, läufst du in dieses Fifth Avenue Hochhaus rein. Und dann steht da ein Banner über dem Eingang: Warner welcomes Camouflage. Also da fällst du vom Glauben ab. Mhm. Also da fällt dir gar nichts mehr ein. Oder du hast eine Autogrammstunde in einer Diskothek in L.A. und da kommen 3.500 Leute. Mhm. Also das kann ich gar nicht beschreiben, was ich da gefühlt habe. Also ich habe da teilweise auch wirklich mit den Tränen gerungen, weil das einfach so ergreifend war. Das kannst du gar nicht kapieren, was da jetzt gerade passiert. Das ist so viel.
Ich glaube, das sind auch so Momente, wo man aber auch froh sein kann, dass man zu dritt ist dann in dem Fall.
Aber natürlich.
Und weil du kannst das Außenstehenden ganz, ganz schwer erklären. Klar, du kannst die Geschichte erzählen. Dann werden Leute dabei sein, die denken, ach, der spinnt, der erzählt nur dummes Zeug.
Ja, das war bei uns natürlich genauso. Weißt du, wir hatten unsere Clubs, ist zu viel gesagt. Wir hatten unsere Plätze in Bietigheim, das Krokodil und was weiß ich was, solche Kneipen. Weißt du, und wenn wir dann von solchen Trips zurückgekommen sind und dann halt wieder wie sonst immer im Krokodil saßen, und unsere Jungs waren da und es wurde dann natürlich immer mehr, weißt du, weil halt alle neugierig waren. Und du dann einfach nur diese Geschichten erzählt hast. Dann wurdest du natürlich als arrogant, als Prahlhans und was weiß ich was. Und weißt du, wenn du dann da saßt und gesagt hast, Leute, ich bin total fertig, ich bin echt am Ende. Und die sagen, hey Alter, geht's noch? Wie am Ende? Hey, was du gerade hier für einen Film fährst? Und dann willst du mir jetzt erzählen, dass du am Ende bist. Also weißt du, wo du sagst so, ja, du hast schon recht, es ist total der Wahnsinn, aber es ist auch wahnsinnig anstrengend, ganz einfach. Wenn du so viel unterwegs bist und dann diese ganze Aufmerksamkeit erlebst, ja, das ist auch einfach anstrengender zum Teil.
Und das kannst du Außenstehenden, glaube ich, auch nur sehr, sehr schwer vermitteln.
Natürlich, weißt du, und ich habe das nicht erzählt, um mich wichtig zu machen in irgendeiner Form. Ich habe denen wirklich das so erzählt, wie es war. Aber das kannst du gar nicht so in Worte packen, wie du das selber erlebt hast. Mhm. Weil das einfach so unfassbar ist. Wenn du da nicht selber dabei warst, dann glaubst du das teilweise gar nicht, was du da erlebst, weißt du? Und das dann jemandem zu erzählen, der eben gerade in irgendeiner Dichtungsfabrik vom 8-Stunden-Job kommt, weißt du? Das ist dann schon halt schwierig
einfach. Wenn du da so die eine oder andere Krise hinter dich gebracht hast, schweißt das, glaube ich, auch als Band insofern zusammen, dass das Momente sind, die du wirklich zusammen mit den Jungs erlebt hast. Es gibt wahrscheinlich auch tausende Momente, wo ihr beide irgendwie euch bepissen könnt über irgendwas, was damals passiert ist und gar nicht erklären könnt, warum ihr das jetzt alle lustig findet.
Ne? Ja klar, natürlich. Wisst ihr, um darauf zurückzukommen, was du vorhin angesprochen hast, ist natürlich viel einfacher für dich als Individuum damit klarzukommen, wenn du nicht alleine bist. Also wenn ich mir vorstelle, eine Kylie Minogue oder was weiß ich was, die alleine durch dieses Ding gehen mussten, ganz alleine, ah, da kriegst du eine Macke. Also da dann normal rauszugehen aus der Nummer, Hut ab. Weil du wirst so dermaßen gepimpert. Du kommst in jedes Hotelzimmer rein. Da steht dann erstmal der Tequila da im Eiskühler mit frischer Zitrone. Da steht dann da irgendwelche Scampis und was weiß ich was da, weißt du? Und das jeden Tag, egal wo du hinkommst. Alles ist immer first class, alles ist immer super. Und dann kommst du zurück nach Hause und schreibst eine Mathe-Klausur. Ah ja, das ist total abartig. Das ist total verrückt. Und diese zwei Welten, in denen du dann immer bist, weißt du? Und natürlich hat jeder von uns dann mal so Momente gehabt, wo er abgehoben ist. Ja. Aber zum Glück hatten wir die anderen dann, die dann immer gesagt haben, Alter, ist gut, jetzt komm mal wieder runter. Ja, bist genug geschwebt.
Ja?
Vielleicht habt ihr das auch nur genau deswegen ohne Schaden überlebt, weil ihr euch gegenseitig hattet.
Ja, aber das sind schon Erfahrungen, die sind echt grenzwertig. Und ich muss ja dazu noch sagen, also bei uns, also wir hatten viel Erfolg, aber wenn du das vergleichst mit anderen Bands, ne, die dann von ihrem ersten Album 10 Millionen Stück verkaufen, also das ist dann immer nochmal ein anderer Schnack. Mhm. Ne, wenn du das Gleiche nicht nur in Frankreich und in Deutschland und in Österreich, Schweiz und vielleicht noch in Amerika erlebst, sondern auch noch in Japan, überall, egal wo du hinkommst, weißt du, das ist schon, also ich glaube, da kriegst du nochmal einen anderen Knacks. Also das ist nochmal eine andere Welt. Das setzt dann nochmal einen oben drauf, ganz ehrlich.
Ich wollte nochmal kurz zurückkommen zum Anfang. Und zwar haben wir mehrfach schon festgestellt, dass es ja zwei Typen von Synthpop-Bands gibt. Diejenigen, die irgendwie reiche Eltern hatten und die ganze Kohle für die Synthis bekommen hatten und deswegen sehr leicht hatten. Und solche, wie ich jetzt rausgehört habe, wie ihr, die quasi eher aus Arbeiterhaushalten kamen. Wie habt ihr das gemacht, eure ersten Synthis zu holen? Weil wir hatten damals tierisch Probleme.
6 Wochen SWF, Scheibenwischer herstellen. Mhm. Nachtschicht. Ja. Dann hast du 4.000 Mark verdient. Aha. Und dann hast du dir einen Synthi gekauft, der 3.800 Mark gekostet hat.
Was hast du dir geholt als erstes?
Ein JX3P.
Okay, den hatte ich auch mal, ja.
Der war damals ganz neu. Ich wollte mir eigentlich eine Lindrum kaufen. Ja. Aber da ja der Olli ein TR-808 gekauft hatte, haben die Jungs gesagt, nee, komm, kauf dir einen Synthi. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, ob ich mir einen Jupiter 4 kaufe. Dann kam aber der JX3P raus, ne? Der erste digitale Synthi von Roland. Mhm. Erschwinglich. Mit Sequencer und so.
Und hatte schon MIDI, ne?
Ja, ja, der hatte MIDI und Sequencer und hatte ja diesen extra Programmierteil dran. Ja. Und dann haben die Jungs gemeint, nimm doch den.
Habt ihr den benutzt, den Sequencer? Weil der war totale Scheiße, fand ich, der JX3P-Sequencer. Der konnte gar nicht.
Auf dem Sequencer habe ich That's Mining Face geschrieben.
Echt?
Ja, okay. Klar.
Okay.
Ist ja ein Step-Sequencer. Ich habe das programmiert und habe das stundenlang laufen lassen und habe dann dazu gesungen und noch Strings gemacht und was weiß ich was. Ja, ich habe den viel benutzt, den Sequencer.
Das wird irgendwann auf deinem Grabstein stehen. Der einzige Mensch auf der Welt, der mit dem JX3P ein Lied programmiert hat.
Ja, der Martin, der ja damals noch Teil der Band war, der hat den Juno 60, der Olli die TR-808 und Heiko hat sich einen Moog Source gekauft.
Okay. Der war auch teuer, ne?
Der war auch teuer, natürlich. Mhm. Aber geil sah der aus. Der war nämlich orange-blau.
Ja, geiles Teil.
Wahnsinn, die Sounds, ey. Irre.
Und wie seid ihr dann auf den Axel Henninger gekommen? Ihr habt dann Demo geschickt?
Nein, der Olli hat unsere erste Kassette an Radiostationen geschickt und Plattenfirmen ist nichts passiert. Mhm. Dann hat er die zweite Kassette an Plattenfirmen und Radiostationen geschickt. Und dann kam irgendwann der Anruf von einem Typ, der hieß Markus Gabler. Der hatte später ein Projekt, das hieß Okay. Das Schönste, was Füße tun können, ist tanzen. Ja. Mhm. Nummer 1 Hit in Deutschland damals. Und der rief uns an und meinte, passt auf, ihr habt hier einen Nachwuchswettbewerb gewonnen beim Hessischen Rundfunk und er hätte das auch gewonnen schon und er hätte eine Plattenfirma und würde uns gerne vermitteln, hat da so ein bisschen einen auf Manager gemacht. Und er hat ein Label an der Hand, das heißt Westside und den würde er das gerne präsentieren, bla bla bla. Und daraufhin rief uns Westside an und dann sind wir da hingefahren und dann haben die uns einen Plattenvertrag angeboten. So fing das an.
Okay.
Und die hatten als Produktionsstätte das Dynatonstudio vom Axel Henninger. Mhm. Und so sind wir zum Axel Henninger gekommen, weil wir selber hätten ihn nie gekannt. Und wisst ihr, was lustig ist? Vor 2 Monaten hat uns der Axel Henninger angeschrieben.
Ah, wirklich? Aha.
Ja, wir haben jetzt wieder Kontakt mit ihm, ist ganz toll.
Okay,
ist
schön.
Super. Das ist echt super.
Das heißt, da ist was zu erwarten?
Was mit Axel Henninger?
Ja.
Nein.
Nein?
Nee, da ging es nur um privaten Kontakt. Und der hat irgendeine Version gemacht von Great Commando, glaube ich, mit seiner Tochter zusammen. Und das sollten wir uns anhören. Und so. Ja, der Axel hat immer, wenn bei ihm jemand angerufen hat, dann war immer der Spruch, was kann ich gegen dich tun? Das war immer so der Einstieg bei ihm. Was kann ich gegen dich tun?
Das zweite Album war ja auch ein großer Erfolg. Und ich glaube, Love is a Shield war ja sogar noch erfolgreicher als The Great Commandment.
In Europa, ja.
Ah, okay. Und irgendwie hat man euch ja aber trotzdem schon vorgeworfen beim zweiten Album, ihr hättet so ein bisschen den Stilwechsel gemacht und wärt nicht mehr so elektronisch. Wenn ich mir die Sachen heute anhöre, denke ich, was haben die Leute gehabt? Ihr habt doch denselben Spirit noch gehabt wie vorher. Und klar, es war halt ein bisschen mehr natürlicher, aber eigentlich war das doch gar kein krasser Stilwechsel, oder wie siehst du das heute?
Nee, ich habe da auch keinen krassen, also ich fand, das klang halt erwachsener und das war natürlich ganz anders, weil das erste Album war ja schon geschrieben, als wir ins Studio sind, und das zweite, das mussten wir ja erst schreiben. Das ist ja immer dann diese Krux, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, ne? Am ersten Album schreibst du dein Leben lang und das zweite schreibst du ja extra für die Veröffentlichung. Klar klang die Nummer anders, also ich meine, da war ja auch viel mehr Erfahrung drin.
Ja.
Dann als vorher. Wir hatten ja auch dann ein eigenes Tonstudio inzwischen.
Mhm.
Ne? Und also das war schon alles komplett anders. Wir haben nur noch Musik gemacht, nichts anderes mehr.
Ich fand das zweite Album wirklich deutlich besser als das erste Album und auch viel ausgetüftelter.
Ja, das war auch viel reifer. Das erste Album war viel verspielter. Aber das hat ja auch, wie gesagt, eine viel größere Zeitspanne beinhaltet. Ne?
Also das erste Album hat auch einen Charme, finde ich. Das klingt sehr roh, finde ich. Also da sind einige Nummern, die auch ein bisschen unfertig klingen, finde ich.
Das erste Album, das hat halt auch wahnsinnig viele Presets in sich, ne? Weil wir hatten einen Keyboarder im Studio, der dann Sounds angeboten hat. Das war so ein Keyboarder vom Axel. Und dann hat er dann irgendwelche Sounds angeboten, die dann Axel auch verwendet hat für die Produktion. Und bei dem zweiten Album, da war viel, viel mehr durchdacht, auch von der Soundstruktur her. Und in der Arbeit mit dem Daniel Laxmann war es natürlich auch nochmal was anderes. Ne, der hatte ja eine Synthesizer-Sammlung. Ne, der hatte ein Synth-Klavier, der hatte ein Fairlight, der hatte ein Moog-Modularsystem. Also was der nicht alles hatte, das hat er Macke gekriegt. Das war ja der Wahnsinn. Da konntest du ja aus dem absoluten Vollen schöpfen. Ne, und während der eine den einen Song aufgenommen hat, haben die anderen da gesessen, haben Synthes ausprobiert und Sounds gebaut. Ne? Also das war völlig verrückt.
Mhm.
Und allein auch die Qualität von Dan Laxman, das ist auch eine ganz andere gewesen als vom Axel. Das ist auch ein ganz anderes Tonstudio. Also das ist eher dann so Weltniveau, in Anführungsstrichen. Mhm. Weißt du? Und das hörst du halt einfach auch.
Ja, aber du darfst Musiker oder Elektronikmusiker gar nicht mit so vielen Instrumenten konfrontieren, weil das ist ja wie so ein verdammtes Schlaraffenland dann da, ne?
Auf jeden Fall. Also es hat ja auch alles dann eine Weile gedauert, ne, bis das Album fertig war, klar.
Ich stamme selber aus einem Haushalt, wo Synthesizer gesammelt wurden und habe jahrzehntelang mit jemandem Musik gemacht, der wirklich alle Synthesizer dieser Welt besitzt und besaß. Und ich muss tatsächlich sagen, das war sehr, sehr schön. Und zwar auch schön, da aus den Vollen schöpfen zu können. Aber unterm Strich bringt das auch nichts, wenn du keine coolen Songs machst und wenn du dich nur in irgendwelchen Spielereien verstrickst, ne?
Vollkommen klar. Also es steht und fällt mit dem Song. Wie John Lennon immer schön gesagt hat, I always like simple rock. Also der Song ist König. Das sollte immer König sein und nicht der Sound. Also im Gegensatz zu Techno, ne, wo quasi der Sound der König ist. Das hat alles seinen Charme, aber für mich als Musiker zählt der Song. Und es ist heute noch so, dass wenn ich mir die meiste Musik anhöre, aus der schwarzen Szene in Anführungsstrichen, dann ist für die meisten Bands der Sound der King und nicht der Song.
Ja.
Weil du findest ganz selten einen wirklichen Song. Mhm. Und das hat alles für sich seinen Charme. Versteht mich da nicht falsch. Ich lege ja selber auf und feiere dann den Song, weil er halt durch seine Monotonie und den Sound besticht. Aber nicht durch den Song, ne? Und da ist es dann teilweise schwierig, eine Songauswahl auch zu finden für mich als DJ. Also ich orientiere mich dann immer an meinem Publikum und lege dann die entsprechende Musik auf, aber die ist ganz oft nicht songorientiert, weil die Leute, die auf solche Partys gehen, die feiern nicht den Song, sondern die Monotonie, ne? Die Four on the Floor und dann eben das, wie da der Bass drauf sitzt und was weiß ich was. Und das ist für so eine Party, ist das toll. Die Perfektion ist natürlich die Findung von beidem, ne? Das sind dann so Momente wie zum Beispiel Never Let Me Down Again, als ich die Single gekauft habe und aufgelegt habe. Ich saß davor, ich habe geheult, weil das war perfekt. Der Song als sich, als Song und dann diese Sounds noch dazu, dieses brachiale Schlagzeug. Alter, ich habe gedacht, ich sterbe. Das kann ich gar nicht besser machen.
Ich war damals total enttäuscht, weil ihre Sounds, die sie bei den Alben davor hatten, die waren alle nicht mehr da, ne? Diese Synth-Drum-Sounds und so weiter. Auf einmal waren fast nur noch der Song und Dynamik im Vordergrund gestanden. Inzwischen finde ich es auch ein toller Song, aber damals, ich weiß noch, ich war total enttäuscht, weil ich dachte, wie klingen die jetzt?
Nee, für mich war das genau andersrum, weil diese Sounds so eine Perfektion in sich hatten, in Verbindung mit dem Song und dem Text. Dieses dün, dü, dü, di, dü, dün, dü, dü, di, dü. Ja, diese Verbindung aus dieser Melodie und dem Klang. Das kannst du gar nicht besser machen.
Nee, kannst du nicht besser machen.
Es gibt keinen besseren Sound für diese Melodie als den, den Alan Wilder da gemacht hat. Ich dachte einfach nur, das ist so schön.
Als Musiker finde ich das immer auch einen sehr, sehr traurigen Moment, wenn ich so geile Lieder höre, wo ich denke, nee, du hast doch nicht alles richtig gemacht.
Nee, das denke ich in dem Moment nicht. In dem Moment öffne ich einfach nur mein Herz. Das ist auch genauso, als ich das erste Mal Coldplay gehört habe. Ja, das zweite Album von, sie haben erst so eine EP gemacht, dann haben sie ja dieses erste Album gemacht. Und als ich das erste Mal gehört habe, da habe ich auch gedacht, das ist ja perfekt, das gibt's ja gar nicht. Diese Musik, diese Gitarren, diese Songs, diese Harmonien und dann noch dieser Gesang obendrauf, dieses Timbre von diesem Sänger. Ich dachte, ey, Alter, ist das geil. Also das macht mich total demütig und neidisch, muss ich ehrlich sagen. Weil das so schön ist, da denke ich selber so, oh, ich möchte auch so singen können. Ich möchte auch gern so ein Timbre haben. Naja, egal.
Du bist ja schon im Klaren darüber, dass du einer der wenigen Musiker bist, die das tatsächlich genießen können, ne?
Wieso?
Die meisten Musiker, die ich kenne, und ich kenne wirklich sehr viele Musiker, die finden einfach so von Haus aus schon mal alles scheiße.
Nee, bin ich gar nicht so.
Und können einfach auch keine Musik von anderen Menschen genießen. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr große Gabe ist und ich glaube, dass den Menschen sehr, sehr viel genommen wird, die sich nicht einfach darauf einlassen können, dass auch andere Musiker und andere Leute in der Lage sind, tolle Musik zu machen.
Aber natürlich, also, was würde ich mich berauben an schönen Momenten, an Emotionen? Und es ist mir scheißegal, von wem dieser Song ist. Also ich bin auch ein ganz großer Rihanna-Fan. Es gibt Nummern von der, die sind so brachial geil. Der Sound, dann sehe ich S&M und was weiß ich, was solche Nummern. Also die ich auch auflege, weil das so geil ist. Es ist so geil zum Tanzen und das ist so auf die 12. Und der Gesang ist so perfekt, weißt du? Ich habe mal so ein geiles Erlebnis gehabt. Da habe ich, wie heißt denn der Typ? Der frühere Freund von Britney Spears, ach du lieber Gott. Justin Timberlake, genau. Ich habe in Chile nach dem Konzert, nach dem Camo-Konzert habe ich aufgelegt. Und dann habe ich von dem die damalige Single aufgelegt. Und der DJ, der Resident, der so, mach das auf gar keinen Fall. Nein, um Gottes Willen. Und ich habe nur gedacht, doch, ich mach das. Die Leute haben mich ausgepfiffen. Es war mir scheißegal. Weil die Nummer ist so toll. Ich kann sowas so dermaßen separieren. Also von dem, was ich mache. Oder ist es mir scheißegal, ob das jemand anders in dem Moment toll findet. Und ich stehe da auch dazu. Und ich sage das jemandem auch. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, dazu zu stehen, wenn ich was mag, wenn mir was gefällt. Vor allem, was Musik angeht. Ja, wenn das jemand anders nicht mag, gut. Das ist dann aber sein Problem. Das ist nicht mein Problem. Weißt du? Also ich finde schon, es ist extrem wichtig, ist, dass man offen ist im Kopf und im Herzen. Weil sonst kannst du dich überhaupt nicht weiterentwickeln. Mhm. Ne? Und man lässt so viel dann an sich vorbeiziehen, an schönen Momenten, die man feiern kann, wenn man nicht offen ist für tolle Musik. Es gibt doch so geile Songs, um Gottes Willen. Es ist mir doch scheißegal, wer die schreibt oder wer die gemacht hat. In dem Moment, wo ich sie höre, Ray of Light, das Album von Madonna damals, ne, mit Frozen. Ich habe gedacht, ich sterbe, als ich Frozen das erste Mal gehört habe.
Das finde ich sehr geil, ja.
Und dieser Typ, der das produziert hat, der damals auch einen geilen Mix gemacht von Love is a Shield.
Genau, ja, William Orbit, ne, der war das, ja.
Also wer sowas nicht feiern kann, der hat nie alle Tasten im Schrank. Also der tut mir wirklich leid.
Die Szene, die schwarze Szene, ist halt schon relativ offen für Musik, aber hat auch recht starke Scheuklappen mitunter, ne. Also es gibt schon viele Leute, die da nur eine bestimmte Art von Musik hören und kaum tust du dich als Musiker weiterentwickeln, bist du schon irgendwie weg vom Fenster, ja.
Ja, natürlich. Wisst ihr, es ist natürlich, ich kann mich natürlich auch nicht freimachen, dass wenn ich jemanden nicht mag, schreibt er einen geilen Song, habe ich schon Probleme mit. Ne? Finde ich, also kann ich mir jetzt nicht völlig freimachen.
Das ist schön, dass du das sagst.
Das geht mir schon offen zu. Aber da muss ich dann auf der anderen Seite auch immer an ein Zitat denken aus diesem Film Amadeus, wo Mozart irgendwann sagt, ja, als Mensch bin ich ein Schwein, aber meine Musik hat damit überhaupt nichts zu tun. Und das ist einfach mal wahr. Ja, da muss man dann wirklich auch das trennen können zwischen dem Interpreten oder dem Autor und dem, was dabei rauskommt, letztendlich. Auch wenn es schwerfällt, ne? Aber es ist nun mal leider so. Ein guter Song ist leider ein guter Song. Und auch wenn der Typ, der es geschrieben hat, ein Arschloch ist. Weißt du, deswegen ist es trotzdem ein guter Song oder ein guter Text, weißt du? Das ist halt so.
Wie ging das dann weiter nach dem zweiten Album, wo wir jetzt gerade stehen geblieben sind? Was hast du da noch für Erinnerungen jetzt dann?
Also während der Produktion des zweiten Albums begannen die Probleme zwischen uns. Und das endete dann damit, dass es die Entscheidung gab, dass Olli nach dem Auftritt von Peter Illmanns, war das Peter Illmanns-Treff oder weiß ich nicht mal, wie das damals hieß, Dortmunder Westfalenhalle, Weltpremiere von Enjoy the Silence. Nach diesem Fernsehauftritt oder nach diesem Auftritt damals hat Olli die Band verlassen. Und Heiko und ich haben beschlossen, alleine weiterzumachen. Das war natürlich ein richtiger Einschnitt. Also das war krass. Wir haben dann ein neues Album irgendwann angefangen und das halt alleine. Nur wir beide. Mhm. Also das hat sich alles komisch angefühlt.
Gab es denn da so einen Moment, wo ihr dann auch darüber nachgedacht habt, ob ihr das ganz sein lasst?
Nee, das ist eigentlich weniger.
Also schon klar, dass ihr dann irgendwie weitermachen würdet?
Ja, klar. Ich meine, das war ja unser Leben. Also es gab ja nichts anderes. Also ich konnte mir auch nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Mhm. Der Olli ist erstmal, nachdem er da raus ist, nach Indien gegangen für ein paar Wochen, ne, um was ganz anderes zu machen.
Kann ich verstehen.
Ja, kann ich auch verstehen, klar. Schwierig, es war eine schwierige Zeit. Es war auch eine sehr intensive Zeit, was die Freundschaft von Heiko und mir betraf. Also wir sind ganz eng aneinander gerückt und haben ganz viel Zeit miteinander verbracht und viel Musik gemacht und haben ja dann quasi die dritte Platte gemacht. Wollten das nicht wieder in Brüssel machen, sondern uns einen neuen Produzenten suchen. Und dann begann eben die Suche. Dann landeten wir dann letztendlich in England beim Colin Thurston, der die ersten Human League Sachen gemacht hat, der die ersten Alben von Duran Duran gemacht hat, der Toningenieur von Heroes war, David Bowie. Dann sind wir nach England gegangen und haben mit dem eine Pre-Production gemacht und dann daraufhin dann ins Studio. Und die Platte war eben sehr akustisch angelegt, weil wir aufgrund der Tour, die wir gespielt haben nach dem zweiten Album, das war ja fast alles live, was wir da gemacht haben. Und mit dieser Erfahrung haben wir dann eben diese Platte geschrieben auch. Das war alles sehr, sehr akustisch angelegt. Alles Schlagzeug, Gitarre, Keyboard, Gesang, so ungefähr. Und das war ein ganz großer Fehler. Ein ganz großer Fehler.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ob du glaubst, dass das schlau war?
Also unsere Plattenfirma und unser Management hat uns gewarnt. Ist ja nicht so, ne? Also die waren jetzt nicht blöde. Aber wir waren einfach stur. Im Endeffekt hätten die sagen müssen, wisst ihr was? Jetzt produziert er das mal und jetzt machen wir mal diese ganz große Schublade auf und dann legt man das da rein und dann machen wir diese ganz große Schublade wieder zu und dann schreibt er mal ein neues Album. Das hätten sie machen müssen, eigentlich. Das wäre die Konsequenz gewesen. Ja, und dann haben wir diese Platte gemacht und das war alles eine tolle Erfahrung, aber wir haben auch schon während der Produktion gemerkt, wir müssen wieder elektronischer werden. Und hatten uns schon damals vorgenommen, im Studio, die nächste Platte wird wieder eine echte Synthie-Pop-Platte. Mhm. Aber dann war es zu spät. Dann war die Karawane weitergezogen. Die Fans waren weg. Das war scheiße.
Ja, und die kommen nicht mehr so schnell wieder, ne? Also es hat da eine Weile gebraucht.
Und wisst ihr, warum sie nicht wiederkommen so schnell? Weil wir nicht live gespielt haben. Wir haben diese Tour gespielt damals und das war's. Ja? Wir haben es abgelehnt, in Amerika zu spielen, weil die Amerikaner es abgelehnt haben, uns die Tour so zu machen, wie wir es wollten. Ne, wir wollten es natürlich groß haben und pompös und dies und jenes. Und die Amis haben gesagt, Jungs, ihr fangt in Amerika erst an, wir spielen jetzt erstmal eine Clubtour. Und mit meiner Erfahrung heute würde ich sagen, go for it. Ja, egal wo ein Mikro steht, da spielen wir. Scheißegal. Mhm. Harte Knochentour. 100 Konzerte einmal quer durchs Land. Yippie-yay. Ich habe ja eh nichts anderes gemacht. Weißt du, was soll denn das? Ja. Und was haben wir gesagt? Nö, machen wir nicht. Wenn ihr das nicht bezahlt, dann machen wir das nicht. Ja, und das war halt ein ganz großer Fehler. Das war scheiße. Das war eine ganz dumme Idee. Aber das kannst du nicht zurückdrehen, das geht nicht.
Ich habe immer einen Eindruck, so die Beziehung zwischen einem Fan und einer Band ist wie so eine Liebesbeziehung. Und wenn du einmal ein Album gemacht hast, was dem Fan nicht passt, dann ist es wie ein Beziehungsende erstmal. Und da wieder zurückzukommen, ist mitunter schwierig. Wobei ich eigentlich das Album, ich habe mir es letztens nochmal angehört, damals fand ich es auch nicht so toll, aber wenn ich es mir heute anhöre, es ist immer noch ein gutes Album, es hat gute Songs drauf.
Ja.
Die Produktion ist ein bisschen anders da, aber es ist kein so ein Stilbruch.
Ja, das ist alles schon okay, aber weißt du, wenn du von da kommst, wo wir halt herkamen,
ja,
darfst du nicht so ein Album machen. Da weißt du, es gab damals Bands, die so einen Sound gemacht haben und da waren wir einfach nicht gut genug. Weißt du? Wir haben irgendwie den Zahn der Zeit nicht getroffen. Mhm. Mit diesem Sound und mit, das war einfach inkonsequent. Wir hätten einfach unser Ding weitermachen sollen. Also wir hätten eigentlich das vierte Album als drittes machen müssen, anfangs. Weißt du? Das wäre konsequent gewesen.
Ja. Und dann wäre Suspicious Love ja wahrscheinlich auch richtig abgegangen.
Richtig. Suspicious Love ist ein Hit.
Das ist ein Hit,
ja. Hätte wie Arsch auf einmal dazu gepasst.
Das war doch einer meiner Lieblingssongs. Und ich habe gedacht, warum kriegt das keiner mit?
Ja, also wir haben ja damals den Bär kennengelernt, weil der Bär, der saß vorm Fernseher und hat MTV geguckt und das war ja MTV Europe Heavy Rotation, die Nummer.
Ja. Mhm.
Und die Plattenfirma hat halt gepennt. Die hat nichts gemacht. Mhm. So, und er rief dann an irgendwie und sagt, Jungs, was ist denn da los? Was soll denn das? Die Nummer ist doch ein Riesenhit. Was passiert denn da? Und wir so, wir wissen es auch nicht. Es passiert nichts. Es passiert gar nichts. Also das war ganz schön verschenkt. Die Nummer ist der Wahnsinn. Aber gut, was willst du machen? Heute kannst du ja als Musiker nur noch darauf hoffen, dass irgend so ein geiler DJ diese Nummer dann nochmal covert, ne? Und daraus dann den Hit macht, der es hätte damals schon sein sollen. Das wäre geil.
Das kann auch immer noch passieren.
Ja, natürlich, meine Erben freuen sich dann.
Das steht auch auf deinem Grabstein. Mhm. Übrigens der Mann, der Suspicious Love
gesungen und geschrieben hat, ja. Genau. Ja, das war eine schwierige Geburt, die Nummer, das kann ich euch sagen.
Tja, leider ist der erste Teil von unserem Podcast hier fertig, aber natürlich erfahrt ihr im zweiten Teil, warum Suspicious Love eine schwierige Geburt war, wie es dann mit Camouflage weiterging mit den nachfolgenden Alben, was für abgefahrene Erfahrungen sie mit Plattenfirmen gemacht haben und natürlich erfahrt ihr auch, was Camouflage jetzt Neues plant. Und selbstverständlich werden auch die Lügen und Wahrheiten aufgelöst. Also haben wir hier einen Kampfpilot, der gerne mal einen Joint durchzieht oder einen beinahe Olympiasieger im Leichtathletik. Wir werden es erfahren. Bleibt dabei. In zwei Wochen kommt die nächste Folge vom Disco 80 mit Markus Mein von Camouflage. Disco 80.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.